Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
Herzlich willkommen, Folge 16 unseres Podcasts. Diesmal im normalen Turnus, auch eigentlich im normalen Format. Eigentlich muss ich vielleicht insofern sagen, weil Jeanette heute nicht mit am Mikro sein kann, aber wir sind zumindest zu zweit. Und wir ist am anderen Ende des Mikros Armin Falk. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Armin.
Freue mich sehr. Hallo, Martin.
Armin Falk, den Namen habe ich gesagt. Ich stelle dich einmal kurz vor und dann steigen wir direkt ein, weil wir wollen uns über was Konkretes und am Ende vielleicht auch ein paar abstraktere Überlegungen unterhalten. Und das Ganze mit zwei sehr unterschiedlichen disziplinären Blicken. Armin Falk ist Volkswirt und Professor für Volkswirtschaftslehre. Verhaltensökonomik ist dein Forschungsschwerpunkt. Was das eigentlich ist und warum das interessant ist, da kommen wir bestimmt gleich mindestens implizit zu, wahrscheinlich auch sehr explizit. Du bist am Department of Economics an der Uni in Bonn. Dass du zu dem Thema vielfältig und ganz breit publiziert hast, versteht sich von selbst. Die Literaturliste ist super interessant und ich pick mal zwei Sachen raus, weil auch das ist ein bisschen der Grund, warum ich das jetzt als Gesprächsformat total interessant fand, mit dir zu sprechen. Einigermaßen frisch erschienen in Nature, ein Artikel mit mehreren Kollegen zusammen, der Frage nachspürt, wie groß eigentlich die Unterstützung zur Bekämpfung des Klimawandels ist und wie man das auch vielleicht anders messen kann. Und dann gibt's ein aus meiner Sicht ganz tolles, auch ich hoffe, es tritt dem Buch nicht zu nahe, populärwissenschaftlicheres Werk, Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Super Titel, wo so ein bisschen Übersicht über auch verhaltensökonomische Erkenntnisse drin stecken. Und das ist sozusagen auch das Spektrum, ja, von Fachartikel Nature bis hin zu so einem Buch. Das ist ganz toll. Insofern toll, dass du Zeit gefunden hast und mitmachst, dass du zwischendurch noch eine Menge Preise auch für deine Arbeit gewonnen hast, unter anderem Leibniz-Preisträger der DFG. Das schlabber ich jetzt halt mal so weg. Das kann man alles nachlesen. Lass uns doch direkt einsteigen. Und ich würde das tatsächlich gerne mit dem Nature-Artikel machen, weil ich das total interessant fand. Und bevor ich jetzt versuche, den zusammenzufassen, sag doch mal vielleicht in ein paar wenigen Sätzen mal, was ist so die Grundidee dabei und was habt ihr versucht zu eruieren?
Ja, die Grundidee ist, dass Transformation natürlich nur funktioniert, wenn sie auch von breiten Teilen der Bevölkerung getragen wird, also wenn es dafür Unterstützung gibt. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, fällt auf, dass es dazu gar nicht so wahnsinnig viel internationale Forschung gibt. Und das war für uns der Anlass, mal wirklich, ja, ich sag mal, Big Picture, die ganze Welt zu fragen. Und das ist in dem Fall tatsächlich wörtlich zu verstehen. Wir haben in 125 sogenannten repräsentativen Länderstichproben, die Bevölkerung gefragt, zu ihrer Zustimmung etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wir haben da im Wesentlichen drei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wärst du bereit, 1% deines Haushaltseinkommens aufzugeben, um den Kampf gegen den Klimawandel zu führen? Die zweite Frage, die betrifft so soziale Normen. Da geht es um die Frage, glaubst du, andere in deinem Land sollten mehr machen für den Klimawandel und wäre das normativ wünschenswert? Und die dritte Frage, die auch sehr wichtig ist natürlich für die Frage einer gelingenden Transformation, ist, ob du findest, dass deine nationale Regierung, also National Government haben wir es genannt, also deine zentrale Regierung, mehr tun sollte für den Klimaschutz. Ja, und wenn man dann so mal Leute fragt, was glaubst du denn, wie hoch ist denn da so die Zustimmung, dann sind die Leute eher pessimistisch, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Die Zustimmungswerte sind nämlich tatsächlich im Durchschnitt erstmal sehr hoch. Also was die Weltbevölkerung angeht, sind 69% der Weltbevölkerung bereit, 1% ihres Einkommens, ihres Haushaltseinkommens pro Monat aufzugeben im Kampf gegen den Klimawandel. Und was die Zustimmung zu sozialen Normen und politischer Unterstützung angeht, die sind noch sehr viel höher, die sind knapp 90%. Also man kann sagen, die Welt ist im Grunde genommen gemeinsam der Meinung, dass wir viel mehr für den Klimawandel tun müssen und sie ist auch bereit, dafür etwas zu tun. Und das ist zunächst erstmal die gute Nachricht. Wenn man das dann vergleicht mit dem, was die Leute aber tatsächlich glauben, wie hoch die Bereitschaft ist, da finden wir etwas, was ich sehr interessant finde und worüber wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer nachher reden wollen, dass nämlich die Bereitschaft meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger systematisch unterschätzt wird. Also bei der Frage etwa, bist du bereit, 1% deines Einkommens aufzugeben, wo ja die durchschnittliche Zustimmung 69% war, ist die Einschätzung darüber ungefähr 25-26% kleiner. Und die ist kleiner in jedem einzelnen der 125 Länder. Also es ist ein ganz systematisches Pattern. Die Bereitschaft ist höher als unsere Wahrnehmung über diese Bereitschaft. Und das ist deswegen so wichtig und leider auch ein Stück weit fatal, muss man sagen, weil unsere Bereitschaft, etwas zu tun, sehr stark davon abhängt, was wir glauben, inwiefern andere auch bereit sind. Also wir nennen das so in der Forschung, das Beliefs und Beliefs, also unsere Vorstellung von der Welt im Allgemeinen, sind eben ganz zentrale Handlungsdeterminanten für uns. Und je höher wir glauben, dass die Bereitschaft ist, desto höher ist auch unsere Bereitschaft. Und insofern ist diese Lücke, diese Perception Gap, wie wir das nennen, diese Diskrepanz zwischen tatsächlicher und vermuteter Bereitschaft von großer Bedeutung.
Die hast jetzt die Zahlen für den sozusagen die globale Betrachtung genommen. Also 69 sagen, ich wäre bereit, und 90 sagen, wir sollten insgesamt. Wie ist denn das für den deutschen Fall eigentlich? Wie sind denn die Zahlen für uns als Bundesrepublik?
Für Deutschland liegt ziemlich genauso im Mittelfeld, wie sehr oft bei so internationalen Befragungen. Da geben 68% an, dass sie bereit wären, 1% ihres Einkommens abzugeben. Das ist, wenn man sich die Ränge anschaut, von 1 bis 125, der Rang 75, also so ungefähr in der Mitte, sage ich jetzt mal. Was die sozialen Normen angeht, geben 90% der Bevölkerung in Deutschland an, dass man mehr tun sollte, also die normative Unterstützung. Und was Maßnahmen seitens der Bundesregierung angehen würde, sind es auch 89%. Das ist ziemlich auch so der weltweite Durchschnitt, also eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Wenn man sich dann aber anschaut, wie ist das mit den Vorstellungen oder mit den Beliefs darüber, da sehen wir eben auch in Deutschland eine ganz eklatante Fehleinschätzung. Nur 23% der Deutschen glauben nämlich, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland bereit ist, Kosten auf sich zu nehmen, um das Klima zu schützen. In Wirklichkeit sind es aber 68%, also über 2/3. Das heißt, die Mehrheit glaubt, sie ist in der Minderheit. Und das, finde ich, ist ein gleichzeitig faszinierendes und gleichzeitig auch schockierender Befund. Weil, wie ich schon sagte, diese Vorstellung eben wahnsinnig wichtig ist. Wenn man sich zum Beispiel auch in anderen politischen Fragen, ich habe neulich gefragt, das sind etwa 8000 Personen in Deutschland gewesen. Die Zahl habe ich jetzt nicht 100% im Kopf, aber so größenordnungsmäßig. Ich habe gefragt, hältst du die Demokratie für die beste Regierungsform? Mhm. Was glaubst du, wie viele Leute haben da Ja gesagt?
94%.
Du bist zu gebildet sozusagen.
Ja, das ist die Deformation der Politikwissenschaft. Weil das ist total interessant, was du sagst, weil es gibt in gewisser Weise auch diese Art von Misstrauensbias in der politischen Rezeption von solchen Zahlen. Weil in der Sonntagsrede hört man ja auch erodierendes Vertrauen in die Demokratie. Ja, genau. Und dann guckt man sich die Zahlen mal nochmal an und denkt so, also naja, nee, die abstrakte Demokratiezufriedenheit ist meistens genauso in so einer Region und ziemlich hoch, ne?
Es ist verrückt, ja. Es ist genau wie du sagst. Ich habe das viele Leute jetzt mal einfach so gefragt. Die sagen immer alle ziemlich zuverlässig so 60%. Das ist auch das, was die Deutschen selber glauben. Also von diesen 8000 Leuten, die wir da gefragt haben, ist der Schnitt ungefähr so um die 60% glauben. Andere finden, Demokratie ist die beste Regierungsform. Tatsächlich ist der Wert aber über 90%. Das heißt, auch hier kommt es zu so einer Art, man könnte auch sagen, Selbstschwächung. Also ich stelle mir immer so vor, jemand ist eigentlich sehr stark, sehr mächtig, ja, ist ein Riese, aber er schläft oder glaubt von sich, er ist ein Zwerg. Und das macht natürlich Demokratie weniger wehrhaft, weniger stark. Und ich glaube, das gilt für den Klimawandel. Das war jetzt ein anderes Beispiel hier für demokratische Überzeugungen. Ich habe da noch viele weitere im Kopf, die wir auch in Zukunft noch weiter fragen werden. Ich glaube, dass die Aufklärung darüber extrem wichtig ist. Wir konnten übrigens in einer Studie, das ist jetzt in den USA, da haben wir auch viele tausend Personen gefragt auf repräsentativer Ebene. Auch da finden wir, dass die Zustimmung, etwas für den Klimawandel zu tun, sehr hoch ist. Da ging es darum, dass die Leute Geld spenden konnten, also wirklich Geld. Das waren also reale Entscheidungen, wenn man so will, incentiviert, wie wir das nennen. Und die Bereitschaft war relativ hoch. Dann haben wir sie gefragt, ja, was glaubt ihr denn, wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind denn bereit, jetzt hier für diese Klima-NGO zu spenden? Und die Bereitschaft, die vermutet wird, ist genau wie in unserer anderen Studie eben deutlich geringer, also auch so 25 Prozentpunkte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann haben wir bei einer weiteren Studie dann uns angeguckt, wenn wir darüber aufklären, wenn wir also den Leuten sagen, wie hoch sie tatsächlich ist, basierend eben auf diesen Verhaltensdaten, dann steigt auch die Bereitschaft, selber was zu tun. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte. Diese Beliefs, diese Einschätzungen sind eben von zentraler Bedeutung. Und der Verhaltensmechanismus, der dahinter steht, das nennen wir in der Forschung bedingte Kooperation. Also Leute sind in der Regel nicht so, ja, ich sag mal so altruistische Superhelden, die unabhängig davon, was die anderen machen, öffentlichen Güter bereitstellen. Aber wenn sie das Gefühl haben, andere machen auch, tragen auch ihren Beitrag dazu bei, dann tun sie es umso mehr. Das ist übrigens auch für die ganze Transformationsfrage deswegen wichtig, weil die Fairness von Politik eben genau deswegen auch so wichtig ist. Also wir sehen das in Hunderten von Studien. Leute sind sehr kooperativ, wenn sie das Gefühl haben,
die anderen sind auch kooperativ.
Ja, und wenn ich zum Beispiel wenig Geld habe, wenn ich wenig Teilhabe habe und dann werde ich sozusagen gezwungen, was zu machen und sehe, Reiche kommen da irgendwie günstig weg und so, dann ist das natürlich für den politischen Support unheimlich schlecht. Wenn ich aber das Gefühl habe, jeder kann sozusagen, deswegen haben wir auch gefragt, 1% deines Einkommens, also wir haben nicht irgendwie einen absoluten Betrag, sondern bist du bereit, von deinem, was du hast, ein Stück weit abzugeben, dann steigt eben die Bereitschaft. Und umso mehr, je mehr ich glaube, andere sind dazu auch.
Super. Da stecken jetzt ein paar interessante Dinge drin noch für Nachfragen, aber eine Sache vorweggeschickt, weil ich ja jetzt in Vorbereitung unseres Gespräches gedacht habe, okay, was kann man sozusagen auch noch ein bisschen machen? Ich war gestern bei einer Veranstaltung des Wuppertal-Instituts, da ging es um Nachhaltigkeitstransformation. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht, eure Fragen dem Publikum zu stellen. Und das Interessante ist, es ist sozusagen wirklich reproduzierbar. Ja? Also auf die Frage, wer wäre denn bereit, gehen die Arme hoch. Und auf die Frage, was denken Sie denn, wie das so ist, haben teilweise Leute gesagt, ja, sie schätzen 7% der anderen.
7.
Also sagen wir, der Misstrauensvorschuss war riesig. Die höchste Zahl, die ich gehört habe, waren irgendwie 60. Aber es ging runter bis auf 7. Und die Annahme, also ich wäre ja und würde, und aber ich traue eigentlich niemandem zu, dass die anderen auch mitmachen. Also insofern super reproduzierbar. Jetzt nicht repräsentativ, aber total interessant, weil ich mich an deine Zahlen so erinnerte aus dem Nature-Artikel und dachte, okay, ist eigentlich genau das Gleiche in Grün. Und vor allen Dingen, was doppelt interessant war, das war jetzt durchaus ein fachlich interessiertes und auch Fachpublikum zum Teil, die trotzdem aber überrascht waren über diesen Gap. Ne? Also die trotzdem irgendwie große Augen machten und sagten, ach Gott, ja, also das ist tatsächlich auch im globalen Maßstab so. Finde ich auch interessant. Ne? Also kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, was sind dann so Instrumente, wie man als Treatment dem begegnen kann? Also was kann ich eigentlich machen, um diese Art von Wahrnehmungsbias zu durchbrechen?
Ja, es ist verrückt. Ich meine, die Überraschung ist zum Teil, also ich habe die auch oft gehabt, also wir haben viele vergleichbare Fragen auch in der Vergangenheit gestellt, beispielsweise mal in Deutschland zum Thema Tempolimit. Wir haben damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gefragt 130, also jetzt nicht Tempo 100, sondern Tempo 130, was ja immerhin schon mal etwas wäre. Und die Zustimmung dazu ist einfach überwältigend. Und der politische Diskurs ist ja häufig, die Leute wollen das nicht. Und die wären ja dagegen oder die sind ja nicht bereit. Und da muss man wirklich knallhart sagen, das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach gelogen. Das ist einfach falsch. Und sogar unter FDP-Wählern gab es eine ganz knappe Mehrheit für ein Tempolimit. Also es war so knapp über 50%. Das war ein relativ geringer Wert. Also für Grüne, SPD und CDU war der deutlich höher. Aber selbst unter den FDP-Wählern ist es so, dass die Leute sagen, ja komm, macht doch auch keinen Sinn, ja, dass wir hier als einziges Land kein Tempolimit haben.
Ja, und ist eigentlich auch deswegen ein super Beispiel, weil das finde ich total interessant, weil das ja da auch wirklich handlungsleitend politisch zu sein scheint. Denn Idee, es würde an der FDP liegen, ist ja insofern auch vorgeschoben, weil in Regierungszeiten, in denen die FDP nicht in der Regierung beteiligt war, da hat es auch kein Tempolimit gegeben. Da hätte ja niemand die anderen gehindert. Also das heißt, diese Vorstellung, es wäre eine imaginäre Mehrheit vielleicht doch kritisch eingestellt und man könne das politische Risiko nicht eingehen, wird sozusagen zur FDP attribuiert, aber ist eigentlich falsch.
Ja, schlecht aufgehoben.
Total.
Jedenfalls bei Leuten, die ihre Parteipräferenz angegeben haben, vielleicht ist das im politischen Establishment etwas anders. Wir reden ja heute einen Tag nach dem Kollaps der großen Koalition, jetzt ist es schon, ich nehme schon vorweg, der Ampel. ich meine, da sieht man auch, wie verbohrt vielleicht manche Handelnden hier sind. Und ich könnte mir vorstellen, auch an den Interessen vieler Wählerinnen und Wähler der FDP selber vorbei. Also an anderen Parteien will ich gar nicht reden. Aber ob das wirklich den Wählerwillen einer liberalen Partei widerspiegelt, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Ja. Ich bringe noch mal kurz einen Schritt zurück, weil wir haben jetzt so implizit eine Sache mitverwurstet, die aber aus meiner Sicht gar nicht trivial ist. Nämlich die Frage, wonach fragt ihr da eigentlich? Also Einstellung und oder Verhalten, das ist ja, finde ich, schon nochmal ein wichtiges Thema, weil manchmal erlebt man ja so ein Gap, ne? Also zu sagen, ich habe zwar Einstellungen, aber ich verhalte mich anders, und das ist auch ein bisschen der andere Ankerpunkt, ne? Deswegen habe ich eben auch zitiert schon das Buch, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Das ist ja nicht, wir wollen ja irgendwie gut sein, aber wir verhalten uns trotzdem nicht so, wie wir gerne wollen. Also dieses Delta zwischen Einstellungsmustern auf der einen und realem Verhalten auf der anderen Seite. Warum würdest du sagen, kann man mit eurer Anlage der Studie doch einigermaßen sicher sein, da sozusagen nicht nur die Einstellungsebene zu erfragen, sondern wirklich auch Verhaltensdispositionen abbilden zu können? Denn sonst sieht man ja häufig in so demoskopischen Daten auch, dass so die Frage sehr stark bejaht wird, man müsse etwas gegen den Klimawandel tun, aber spätestens dann eine Erklärung immer ist, warum wir da nicht vorwärts kommen, vielfach, dass das eine abstrakte Einstellung ist, die sich nicht materialisiert in Verhalten. Woher nimmst du die Sicherheit oder die Annahme, dass ihr tatsächlich auf der Verhaltensebene da was abbildet und auch realistischerweise die Leute wirklich 1% ihres Einkommens bereitstellen würden, wenn das gefragt?
Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, und mit der haben wir uns auch viel beschäftigt. Ich würde darauf gerne auf verschiedene Art und Weise antworten. Zum einen haben wir genau aus dem Grund eine konkrete Verhaltensweise abgefragt und nicht nur abstrakt. Also deswegen die Frage mit 1% des Einkommens. Das zweite ist, wir haben in demselben Fragebogen und in ähnlichen Fragebögen, wo wir diese Frage gestellt haben mit 1% Unterstützung oder auch die anderen zu sozialen Normen und politischen Einstellungen, also Unterstützung der nationalen Regierung, auch noch sehr konkrete klimafreundliche Verhaltensweisen abgefragt. Also wärst du bereit, auf das Auto zu verzichten, würdest du deine Essgewohnheiten ändern, also weniger Fleischkonsum und so weiter. Also eine ganze Palette von sehr konkreten Fragen. Wir finden, dass wenn Leute dort Ja sagen oder wenn sie da unterstützend sich äußern, dann tun sie das eben auch bei den Fragen, über die wir vorhin gesprochen haben. Noch wichtiger ist aber wahrscheinlich, dass wir in einer Begleitstudie diese Frage gestellt haben und den Leuten gleichzeitig eine Verhaltensentscheidung ermöglicht haben, wo sie Geld spenden konnten an eine klimafreundliche Organisation. Das ist Atmosphere, die machen so CO2-Offsetting. Und da wäre natürlich die Hypothese, also wenn du sagst, ja, du bist bereit, Geld aufzugeben, dann solltest du auch bereit sein, Geld aufzugeben, weil sonst taugt die Frage offensichtlich nichts. Und da finden wir sehr, sehr dramatische Effekte. Letzte Bemerkung, wir haben noch zwei weitere Studien gemacht, wo wir unmittelbar eben auch das Verhalten selber uns anschauen, sind Leute bereit, Geld zu bezahlen, um was für den Klimawandel zu tun. Und in den Studien finden wir beides, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass nämlich die Bereitschaft A sehr hoch ist und B im Prinzip immer wieder unterschätzt wird. Also das sozusagen qualitative Ergebnis, das finden wir auch, wenn wir incentivieren, also wenn wir wirklich, wenn die Entscheidungen reale Handlungsfolgen haben und nicht nur, wenn wir zu Einstellungen fragen. Insofern würde ich sagen, kann man mit einem guten Maß an Sicherheit sagen, dass das tatsächlich verhaltensrelevante Informationen sind. Ob man, da würde ich dir sozusagen oder dieser Kritik ein Stück weit auch entgegenkommen, jede Zahl jetzt sozusagen auf die Nachkommastelle glauben muss, da wäre ich etwas vorsichtig. Aber dass man aus diesen Daten zwei Schlussfolgerungen ziehen kann, nämlich dass der Support, dass die Unterstützung massiv ist und die Welt vereint ist in diesem Wunsch und gleichzeitig pessimistisch darüber ist, das, glaube ich, kann man mit großer Sicherheit aus den Daten schließen. Ob es in dem einen Land jetzt 65% oder 63% sind, da würde ich mich nicht so festlegen wollen.
Ich wollte eigentlich eben nochmal zurückspringen, aber ich bleibe trotzdem mal dabei, weil ich finde, die Anschlussfrage, die sich für mich so stellt, ist, wenn ich jetzt als politischer Handlungsträger das wüsste, wie würde ich damit umgehen? Welche Mechanismen könnte ich sozusagen ansetzen, um diese Art von Verhalten auch tatsächlich nicht nur zu incentivieren, sondern auf Dauer zu stellen, nenne ich es jetzt mal. Ne? Gibt es da Erkenntnisse dazu, was da funktionieren würde? Also würde alleine schon die Aufklärung über die reale Zustimmung der anderen helfen? Also hätte sozusagen das aufklärerische Momentum schon einen Effekt? Oder müsste man tatsächlich sowas wie soziale Kontrolle ausüben und sagen, also nicht nur die anderen haben dazu eine andere Einstellung, sondern ich zeige euch hier schwarz auf weiß, die machen das. Und wir können es sozusagen kontrollieren, wer die im Sinne von, ich dokumentiere, was die anderen tun. Dritte Variante wäre noch, ich mache eine harte Regel und sage ab sofort übrigens jeder 1% und das ist sozusagen die Regulierung, die wir oben drauf setzen. Nur so kann ich gewissermaßen diesen Misstrauensvorschuss ausklinken. Das wäre, wenn man die drei Beispiele jetzt nimmt mal und abstrakter formuliert, ja eigentlich klassische politische Steuerungsinstrumente, die dann immer in diese Diskussionen geraten. Sind es Anreize oder ist es Regulierung oder ist es Verbot? Ja, also gibt es da irgendwie Erkenntnisse zu sagen, was besonders wirkungsmächtig ist? Tun die sich eigentlich gar nicht so viel oder ist in bestimmten Settings irgendwas besonders erfolgreich?
Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, die du jetzt gestellt hast. Also das kann ich aus den Daten, die wir jetzt hier oben haben, so unmittelbar auch nicht beantworten. Also mit der, vor allem auch nicht jetzt zu sagen, welche ist jetzt unbedingt besser. Ich glaube, da kommt es sehr auf die Details an. Welche Politik, über welche Politik reden wir und so weiter. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, weil wir es selber experimentell untersucht haben, also wir reden hier über kausale Befunde, wenn ich darüber aufkläre, dass die Bereitschaft hoch ist, dass Leute was machen, dann steigt signifikant auch die Bereitschaft, Geld abzugeben, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das haben wir vor kurzem publiziert, kann jeder nachlesen. Das heißt, das war dein erster Vorschlag. Die Aufklärung über diese tatsächliche Bereitschaft ist in sich selber schon verhaltenswirksam und relevant und äußert sich wahrscheinlich dann auch zum Beispiel bei der Wahlentscheidung. Das ist ja ein sehr wichtiger Faktor, um Politik mitzugestalten, zumindest in Demokratien. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht allein, sondern ich teile hier etwas mit vielen, die genauso wie ich darüber nachdenke, dann motiviert mich das auch, zum einen das zu tun und auch politisch mich entsprechend zu äußern. Die zweite Folgerung, die ich glaube, die sehr wichtig ist, ist im politischen Diskurs viel häufiger zu intervenieren, wenn Leute einfach sagen, was nicht wahr ist, ja, die Leute wollen nicht oder die Bereitschaft ist ja nicht hoch und man weiß ja das. Einfach direkt immer einhaken, sagen, da wissen Sie mehr als ich. Keine Ahnung, woher Sie das jetzt wissen. Hier sind die Daten, die, ja, und es gibt ja auch noch andere Studien, nicht nur unsere, die eine ganz andere Schlussfolgerung nahelegen. Das heißt, das Argument, man könnte auch sagen, die Geschichte, ja, der Modewort Narrativ, ja, wäre jetzt hier, ja, wir würden ja, aber die Leute wollen ja nicht, dass man den einfach als gefährlich und falsch entlarvt und bekämpft. Denn man sollte sich da auch nichts vormachen. Es gibt große Interessen auch an der Aufrechterhaltung dieses Narrativs, nämlich von allen Leuten, die eben gegen den Klimawandel sind oder die gerne so weitermachen würden wie bisher. Und die instrumentalisieren das natürlich dann. Was du gesagt hast zu Preisregulierung, ich bin ein großer Fan von Preisregulierung, genau an dieser Stelle Transformation, Klimawandel. Warum? Weil das genau der klassische Anwendungsfall von Marktversagen ist. Ich glaube, dass marktwirtschaftliche Instrumente sehr nützlich sein können. Warum? Weil sie dem Handelnden, ob das das Unternehmen ist, ob das der Verbraucher, Verbraucherin ist, im Prinzip viel Flexibilität lässt, darüber zu entscheiden, wie man jetzt mit höheren Energie- oder CO2-Preisen umgeht, halte ich für sinnvoller, als bestimmte Verhaltensweisen vorzugeben. Da kommt man auch leicht in so ein, das können wir gleich noch ein bisschen länger diskutieren, weil da gibt es auch interessante Forschung zu, in so einen Bevormundungsmodus und so, ich weiß besser, was für dich gut und schlecht ist. Darauf reagieren viele Leute, ich übrigens auch, eher allergisch. Ja. Ich bin bereit, wenn jemand mehr weiß über etwas, zuzuhören und zu sagen, das ist interessant, erklär mir das, kein Problem. Aber der nächste Schritt, ich weiß, was für dich besser ist, deswegen mach jetzt bitte dieses oder jenes, das weckt sehr schnell auch Widerstände und das ist manchmal dann eben auch kontraproduktiv.
Okay, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre eigentlich dann sozusagen die sozialpsychologische Erklärung für die Reaktanz, die dieses Stichwort Verbotspartei ausdrückt, oder? Also ja, im Sinne von, wenn ich das sozusagen als Label aufgedrückt bekomme, dann teile ich vielleicht noch das Ziel, aber ich bin alleine mit der Art der Ansprache so unzufrieden, dass sich meine Position ins Gegenteil verkehrt.
Ganz genau, und ich glaube, das ist natürlich ein Problem, mit dem die Grünen immer kämpfen im Moment oder auch schon lange, weil es auch teilweise eben politische Vorschläge gab, die genau diese Gefühlslage sozusagen zum Klingen bringen, ja, ob das jetzt der Idee war oder was auch immer. Und diese Dinge, die hängen ihnen immer noch nach. Ich glaube, das ist für Politik grundsätzlich ein Problem. Also man kann Leute versuchen zu überzeugen, mitzunehmen, zu motivieren, ja, auch motivieren. Also positive Belohnung, Unterstützung ist auch sozialpsychologisch, auch neurowissenschaftlich, gibt es viele Evidenz so, in der Regel verhaltenswirksamer als strafen, sanktionieren und jemanden in die Ecke stellen. Ich glaube, das ist vom ganzen politischen Ansatz besser, zu sagen, ich habe hier eine Gewinnerstory, die ich dir erzähle. Ja, wir wollen, in welcher Welt wollen wir leben? Ja, und schau mal her und du bist Teil davon und das ist eine coole Geschichte. Statt zu sagen, hier, tu dies nicht, tu jenes nicht. Ich glaube, das ist etwas, worauf man psychologisch häufig eher mit Abwehr und Negation reagiert. Deswegen bin ich da etwas skeptisch. Was der Vorteil von CO2-Preisen ist, dass man zunächst einmal weiß, jeder ist davon betroffen. Also ich bin nicht der Dumme, ja. Das ist ja auch bei spezifischen Verhaltensregulationen ein Problem, weil die ja sehr verschieden auf Leute wirken. Das ist natürlich bei CO2-Preisen ein bisschen auch der Fall, weil manche mehr verbrauchen als andere, aber typischerweise sind die Höchstverbräuche auch die Leute, die mehr Geld haben. Insofern ist das da von der Gleichheitsgeschichte schon wieder eher nicht so ein Riesenproblem. Aber es lässt eben dem Einzelnen Möglichkeiten zu sagen, okay, dann fahre ich eben vielleicht doch mal mit dem ÖPNV oder dann fahre ich doch mal mit dem Fahrrad und spare mir die Tank und so weiter und so weiter oder baue die Heizung ein oder was auch immer. Ermöglicht dem Markt auch mit neuen Produkten, mit Innovationen, mit technologischen Fortschritten und so weiter oder Städte. Ich weiß, da kennst du dich, wie kennst du weiter aus, ja, wie man da Möglichkeiten schafft, auch mit weniger CO2 gut sozusagen den Alltag zu bestreiten. Ich glaube, da ist sehr viel Innovationspotenzial, was man dann heben kann, wenn es sich für die Leute tatsächlich lohnt. Was da, glaube ich, immer mitgedacht werden muss, ist die Verteilungsfrage. Ich glaube, dass jede Politik, die als unfair wahrgenommen wird, es einfach sehr schwer hat. Und wenn das Gefühl entsteht, dass der Klimawandel auf zulasten, sagen wir gerade, ärmere Bevölkerungsteile geht, dann wäre das wahrscheinlich schlecht. Deswegen halte ich auch das Klimageld im Grunde ja für eine sehr gute Idee. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht viel aktiver auch von der Regierung bisher schon versucht wurde umzusetzen. Ich weiß, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Gibt es auch vorgeschobene Argumente. Aber dass man sagt, wir wollen uns als Staat gar nicht bereichern damit, sondern wir wollen das sogar auch wieder zurückgeben. Wir geben das zurück in Gesundheit, in Bildung, vielleicht auch in Sozialhilfe, in Arbeitslosenhilfe und so weiter. Aber die Regulierungswirkung, die findet eben trotzdem statt. Also, dass man sagt, wir nehmen das Geld, aber wir geben euch das auch wieder zurück. Ich glaube, eine so formulierte CO2-Bepreisung hätte große Chancen auch auf hohe Akzeptanz.
Da gibt es mal grad, darf ich kurz an den zwei Punkten mal einhaken und sozusagen mal die von der anderen Seite sozusagen das ein bisschen aufspießen oder sozusagen mal kritisch beleuchten. Ich nehme mal das Stichwort Klimageld gerade. Ich kann mich nicht ganz genau erinnern, wer das gemacht hat, aber es gab eine Untersuchung dazu, was halten die Leute vom Klimageld? Und die erste interessante Erkenntnis war, dass eigentlich niemand eine Ahnung hatte, was damit gemeint war. Also man spielt sozusagen das da rein. Ich drehe das jetzt mal weiter und sage, also ja, ich verstehe den aufklärerischen Impuls, aber überschätzt es nicht, die Fähigkeit, Bereitschaft und Akzeptanz von Leuten, sich überhaupt auf so eine Art von Aufklärung und Informationen einzulassen oder sind die nicht mit Schlagworten eigentlich zufrieden, wäre die erste Frage. Die andere Frage ist ein bisschen systematischer angelegt, nämlich ich nenne es jetzt mal den Konservatismus des Alltags, also die Praktiken und Routinen und Konventionen, also sozusagen das, was wir gar nicht kritisch hinterfragen, sondern was wir tun, weil wir es immer tun, wo wir uns aber in vielerlei Hinsicht sozusagen eigentlich quer zu dem verhalten, was wir wissen oder was wir wissen könnten. Und wenn wir auf diese Art von kognitiver Dissonanz aufmerksam werden, dann sagen wir im Zweifelsfall noch, es interessiert uns aber gar nicht, da höre ich weg, also nicht wissen wollen als Mechanismus. Wie überwinde ich das?
Also nochmal zum Ersten, ich glaube, man muss ja gar nicht verstehen, was das Klimageld ist. Man kann das auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher auch einfach formulieren. Wenn Verbrauch oder Produktion von CO2, wie heißt der fossile Brennstoff? Wenn der Konsum von fossilen Brennstoffen, ich hatte die ganze Zeit den englischen Begriff im Kopf, von fossilen Brennstoffen, wenn der teurer wird, dann muss ich da gar nicht viel zu erklären. Ja, dann wird das sich irgendwie im Verhalten auch, werden Leute versuchen, sich anzupassen daran. Wenn gleichzeitig aber klar ist, dass da Geld entsteht, womit man Dinge macht, von denen die Bevölkerung sehr überzeugt ist, dass man sie tun sollte, und da bin ich auch fest von überzeugt, ob das jetzt eben, wie gesagt, Bereiche sind von Gesundheit, da reden wir ja auch an anderer Stelle drüber, Rente ist ein Riesenthema, Ungleichheit in dieser Gesellschaft und so weiter. Wenn man das sagt, Bildung, ja, Riesenthema, wenn man sagt, da geht das Geld dann rein, dann denke ich, ist die Akzeptanz dafür auch höher. Man muss ja gar nicht unbedingt immer alles genau verstehen, um zu sagen, dass es Handlungswirkung hat. Ich glaube, einer der großen fast schon einer der zentralen, vielleicht sogar ja, welthistorischen Irrtümer des Kommunismus. Also ich behaupte nicht, dass jetzt die Vertreter oder die Kritiker vom Markt automatisch alle Kommunisten sind, ist, dass sie die Anreizwirkung und die Rolle von Anreizen unterschätzt haben. Ich glaube, dass die für mich auch immer noch, also aus meiner ganzen DNA, ja, sympathischen Gesellschaftsentwürfe, so von wir teilen alles und wir machen das gemeinsam, unglaublich charmant sind und unglaublich, klingen vielversprechend und sind sympathisch, aber sie funktionieren nicht. Sie funktionieren einfach nicht, weil Anreize für unser Verhalten fundamentale Bedeutung haben. Und weil wir hier eine Externalitätenproblematik haben, ist die vornehme Aufgabe des Staates, hier die Anreize so zu setzen, damit wir eben weniger negative Externalitäten erzeugen als Gesellschaft, damit wir als Gesellschaft insgesamt besser dastehen. Im Grunde genommen ja eine ganz einfache Logik und für meine Begriffe auch das beste Instrument, wenn man hier wirksam werden will. Im Übrigen noch vielleicht ein Argument, die ganze Palette, die du gesagt hast, das sind ja auch komplementäre Methoden. Also wenn ich zum Beispiel aufkläre darüber, dass viele Leute in Deutschland bereit sind, was zu machen, dann motiviert mich das vielleicht eher, auch mein Verhalten zu verändern. Dann hat das vielleicht auch wieder Rückwirkungen auf den Markt. Dann gibt es da vielleicht neue Produkte und so weiter. Und das sind alles Dinge, dann sehe ich, andere machen das auch. Andere fahren jetzt mit dem Elektroauto und so weiter. Das sind komplementäre Effekte. Das heißt, die schließen sich nicht aus, sondern die können sich sozusagen auch gegenseitig unterstützen und fördern. Was du sagst zu kognitiver Dissonanz oder dem Gap zwischen dem, was ich eigentlich tun will und was ich tatsächlich tue, das ist tatsächlich genau der Gegenstand meines Buchs, von dem du freundlicherweise eingangs schon berichtet hast. Unabhängig davon, was irgendjemand für richtig oder falsch hält, das liegt ja nicht an mir zu sagen, was für jemanden das moralisch richtig oder falsch ist, sieht man eben sehr häufig, dass es tatsächlich zentrale Mechanismen in unserer Psyche gibt, die uns etwas schwer machen, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Das stimmt schon. Wir können darüber gerne jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen. Das ist, wie gesagt, der Gegenstand, mehr oder weniger nicht nur, aber wesentlicher von dem Buch. Ein paar Dinge hast du auch schon erwähnt. Ich glaube, dass Aufklärung hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber es ist... Es gibt starke Motive, ja, die uns davon abhalten. Also ich sage mal ein Beispiel.
Wenn du erlaubst, ich will gerade mal nochmal, ich hänge bei dem ersten Punkt noch, und das mit den Motiven gerade ist nochmal interessant, weil ich glaube, das lohnt nochmal so als Disclaimer und vielleicht jetzt mit meinem Disziplinen-Hintergrund da drauf zu gucken. Wir haben ja jetzt bisher zumindest implizit sozusagen inhaltliche Zielvorstellungen von politischer Gestaltung diskutiert, ne? Also die Frage, was will ich eigentlich inhaltlich programmatisch erreichen? Und gerade beim Thema Klimawandel haben wir ja so eine ganz eigentümliche Form von Zielkongruenz, ja, weil sich eigentlich alle mit wenigen Ausnahmen im Ziel einig sind und behaupten, wir würden sozusagen nur Instrumentendiskussionen führen. Also wir wissen, wir wollen 1,5 Grad Erwärmung erreichen oder es dabei begrenzen. Also das Ziel ist gesetzt und jetzt haben wir aber möglicherweise einen Streit über die Ziele. Das Interessante ist, finde ich jetzt nochmal aus einer politikwissenschaftlichen Betrachtung heraus, dass das eine ziemlich voraussetzungsvolle Annahme ist. Ja, also dass die Methodendiskussion, die wir führen, nicht am Ende doch eine versteckte Zieldiskussion ist. Und das andere, dass wir eigentlich gar nicht alleine programmatisch und innerlich diskutieren, sondern es natürlich daneben einfach Machterhaltungsziele gibt und diese Zielkonflikte ja dadurch auch getriggert werden können und sagen, ich könnte hier möglicherweise das Ziel erreichen, im Blick auf Klimaschutzmaßnahme X was zu erreichen. Es kostet mich aber die Wiederwahl, ja. Und deswegen bin ich irgendwann vor die Situation gestellt, ich wüsste vielleicht sogar, wie ich gesellschaftlichen Rückhalt und Legitimation und Akzeptanz generiere. Nur dummerweise geht es zulasten meiner Partei, meines Amtes, meiner Regierungsbeteiligung. Und deswegen mache ich einen Rückzieher, ne? Also das kommt sozusagen in der politischen Komplexität dann auf der Seite nochmal dazu. Also es für richtig erkannt zu haben und vielleicht sogar den richtigen Instrumentenkasten bedienen zu können, heißt dann im Zweifelsfalle auch nicht, dass es dann tatsächlich geschieht und nicht irgendwelche anderen sachfremden Erwägungen da noch mit reinspielen. Trotzdem zu den Motivlagen. Ich hätte noch eine Frage, die nochmal zurückkommt zu der Ausgangsbeobachtung, nämlich Differenzen. Also wir haben eben mal so ganz kurz gesagt, die globalen Zahlen und wir haben die nationalen Zahlen für die Bundesrepublik mal daneben gehalten. Jetzt könnte man ja sagen, wir haben möglicherweise auch innerhalb eines Landes regionale oder wie auch immer begrenzte Unterschiede. Wo kommen denn so Unterschiede eigentlich her? Also sind das kulturelle Differenzen oder ist es sozioökonomische Lage? Denn ich würde jedenfalls annehmen, wir werden auch sowas wie Wohlstandsverwahrlosung messen. Ja, also Leute, die sich eigentlich leisten könnten, aber gar nicht bereit sind zu investieren, während diejenigen, die besonders betroffen sind, aber vielleicht wenig handlungsstark, aber sagen, ja, ich wäre schon dabei, aber sozusagen die oberen 10% machen nicht mit. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen, was da so Erkenntnisse sind, die man mitnehmen kann, wie man mit solchen Differenzen umgeht?
Ja, also zum einen ist eine der wichtigsten, glaube ich, Erkenntnisse, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick unglaublich banal aussieht, aber den Menschen gibt es nicht. Leute sind total verschieden. Und die Variation innerhalb der Länder ist typischerweise, ob das Klimaschutzpräferenzen sind oder andere Einstellungsfragen, deutlich größer als die Variation zwischen den Ländern. Das heißt also, sehr viel von der Variation in der Bereitschaft kommt tatsächlich aus der Variation innerhalb von Ländern. Wenn wir trotzdem mal ganz kurz zwischen die Länder gehen, da haben wir in der Studie, wo es um diese 1% geht, Bereitschaft, Geld aufzugeben für den Klimaschutz, da finden wir zum Beispiel, dass die Bereitschaft höher ist in ärmeren Ländern im Vergleich zu reicheren Ländern. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Anpassungskosten höher sind, denn die reichen Länder sind unheimlich stark CO2-abhängig. Also die Korrelation von CO2-Ausstoß und Sozialprodukt ist weit über 0,9. Also es ist fast dasselbe, kann man fast schon sagen. Stand heute jedenfalls, sollte sich immer ändern. Und gleichzeitig ist auch die Bedrohungslage natürlich nicht so hoch, weil es da vielfältige Möglichkeiten gibt, mit den Folgen des Klimawandels auch umzugehen. Und andere ärmere Länder sind dazu eben deutlich weniger in der Lage. Der zweite wesentliche Faktor ist die Aufmerksamkeit für die Thematik. Warum sage ich das? Weil wir finden, dass Länder, die wärmer sind als andere Länder, also wo die Average Temperature höher ist, deutlich mehr bereit sind, etwas für den Klimawandel, gegen den Klimawandel zu tun. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass da die Veränderungen schon sehr viel salienter, so viel deutlicher zutage treten als in anderen Ländern. Das heißt also, man kann zum Teil diese Variation schon auch mit Eigenschaften auf Länderebene erklären. Wir haben in einem Papier, woran wir gerade arbeiten, da geht es auch um Kooperation. Also zwei Leute müssen kooperieren, um dann etwas zu tun, was gut ist fürs Klima. Also die Externalität aus diesem Kooperationsexperiment ist dann etwas, was gut ist fürs Klima, nämlich eine Geldspende auch wieder an eine NGO. Und da finden wir, dass es da enorme kulturelle Unterschiede gibt. Also ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt ins Detail gehen wollen, aber eine der großen Messungen von Kulturunterschieden ist der sogenannte World Value Survey. Und da kann man jetzt Maße konstruieren. Und wenn man folgende Frage stellt, sind Länder, die sich kulturell verschiedener sind, auch sehr unterschiedlich in ihrer Bereitschaft, fürs Klima zu kooperieren, ist die Antwort eindeutig ja. Wenn man sich dann anguckt, woher kommen diese Unterschiede tatsächlich, da kann man weit in der Geschichte zurückgehen. Also das hat historische, das hat kulturelle Faktoren. Das hat aber auch zum Beispiel sehr stark zu tun mit Normen, die wir heute messen, oder auch mit Beliefs und Einschätzungen, die in der Gesellschaft gelten. Wenn man auf das Level des Individuums hingeht, da findet man auch interessante Sachen. Also wir wissen ja, dass die Präferenzen von Menschen, ob das jetzt Geduld ist, Vertrauen, Risikoeinstellungen, Altruismus, Reziprozität und so weiter, das sind sehr wichtige Eigenschaften, die eine Persönlichkeit auszeichnen. Und da finden wir eben sehr starke Variationen. Und die ist zum Teil sehr relevant für unsere Bereitschaft, auch zu kooperieren. Da sind wir jetzt schon wieder bei der Frage, ja, wie wird man, wer man ist? Auch darüber rede ich in dem Buch ein bisschen, weil das ist für mich eine der ganz zentralen Fragen. Auch können wir eigentlich als Gesellschaft auch erreichen, dass bestimmte Verhaltensweisen, von denen wir als Gesellschaft überzeugt sind, dass sie gut sind, zum Beispiel, dass wir weniger lügen, dass wir altruistischer und kooperativer miteinander umgehen. Wie können wir das eigentlich auch fördern? Und da finden wir zum Beispiel, dass das bei der frühkindlichen Entwicklung schon anfängt, durch Imitation von Verhaltensweisen. Insofern ist jeder aufgerufen, sich auch anständig zu verhalten, weil er immer auch ein Vorbild für andere sein kann, gerade auch gegenüber Kindern und Jugendlichen, wo sich Persönlichkeit eben typischerweise entwickelt. Dazu haben wir verschiedene Studien gemacht mit einem Setup, wo wir Kinder über jetzt mittlerweile mehr als 10 Jahre begleitet haben und wo wir einen Teil der Kinder die soziale Umgebung günstig verändert haben, indem sie einen Mentor oder eine Mentorin bekommen haben. Und Kinder, die diesen Mentor gesehen haben für die Dauer eines Jahres, und dieser Mentor oder die Mentorin ist typischerweise so ein prosoziales Vorbild, sind auch viele Jahre später in ihrem Verhalten prosozialer. Das äußert sich zum Beispiel auch in den Einstellungen zu Klimawandel. Das können wir jetzt messen, jetzt wo die sozusagen erwachsen sind. Wir haben angefangen, da waren die so alte 8 Jahre etwa. Jetzt sind sie schon alle über 18. Und das äußert sich auch in den Wahlentscheidungen heute. Also die Gesellschaften haben auch Möglichkeiten, durch die Gestaltung der sozialen Umgebung sehr viel zu machen, über Vorbilder, über Anerkennung, auch über Wärme. Also wir finden zum Beispiel, dass der Umgang mit Kindern unwahrscheinlich wichtig ist für die Herausbildung der Persönlichkeit. Also die Erziehungsstile zum Beispiel. Ein autoritärer Erziehungsstil äußert sich in vielen Dimensionen später im Verhalten und in der Persönlichkeit sehr negativ. Ein eher warmer, ein unterstützender, ein supporting Erziehungsstil ist da sehr viel günstiger eigentlich. Ne? Und also das ist nicht Gott gegeben, wer wir sind sozusagen. Da kann man eine ganze Menge machen. Natürlich hängt sehr viel auch von der Prägung des Elternhauses ab. Wir finden also fast in all diesen Verhaltens- und Persönlichkeitseigenschaften eine sehr starke, wir nennen das intergenerationale Korrelation. Also wir ähneln unseren Eltern unheimlich, auch das ganze Leben lang, also statistisch jedenfalls gesehen. Da ist natürlich sehr viel Prägung, aber auch von außen kann man natürlich eine ganze Menge machen.
Ich spinne den Gedanken nochmal auf eine andere Art und Weise weiter zu der Frage, für welcher Größenordnung und welcher Unterstützung man eigentlich politisch den Weg bereiten muss. Also brauche ich eigentlich Mehrheiten, um so eine Art von prosozialem Verhalten zu fördern, oder ist es auch manchmal eine kleine, aber wirkungsmächtige Avantgarde? Habt ihr dazu Erkenntnisse? Weil die Diskussion führen wir ja manchmal bei diesen Transformationsthemen, wenn es darum geht, ja, ist das jetzt mehrheitsfähig oder nicht? Und bei vielen sozialen Innovationen, die man so erlebt, ist ja schon auch die Erfahrung, dass es gar nicht darum geht, dass das immer gleich 50% plus X gut fanden, sondern dass es wirkungsmächtige Minderheiten waren, die irgendwann bestimmte Vorhaben oder Einstellungen oder auch Reaktionen irgendwann popularisiert haben. Also die Akzeptanz folgt sozusagen hinten ran. Und das kann man jetzt bei Transformationsthemen machen, aber auch bei richtig harten außenpolitischen Entscheidungen habe ich das vor Augen. Also wenn man jetzt zum Beispiel immer gefragt hätte, gibt es eine Zustimmung zum Einsatz der Bundeswehr in humanitären Einsätzen? Es gibt, glaube ich, keinen einzigen, wo, bevor die Entscheidung getroffen wurde, es eine gesellschaftliche Mehrheit gegeben hätte. Dann wird die Entscheidung getroffen und dann ist auf einmal sozusagen eine Mehrheit dafür und folgt diesem Argument. Also kann man sowas auch pushen? Weil die Frage ist ja, wie kann ich jetzt mein politisches Instrumentarium auf solche gewonnenen Erkenntnisse abstellen? Ne? Weil wir wissen, langfristige Erziehungs- und Aufklärungsmaßnahmen, da reden wir über einen Zeithorizont von Jahrzehnten, die Erwartung, dass sich so ein prosoziales allgemeines Verhalten übersetzt in politische Einstellungen, ist auch ein Langfristprojekt. Die andere Frage ist ja, was habe ich auf der kurzfristigen Ebene der Mechanismen und Instrumente in der Hand? Und kann ich sozusagen auch mit kleinen Gruppen über eine bestimmte Art der Ansprache ganz unpopuläre Dinge populär machen?
Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wenn wir über politisches Handeln sprechen, würde ich immer sozusagen anmerken wollen, dass jede dieser Handlungen, jeder dieser Dinge demokratisch legitimiert sein muss. Also weil du sagtest, muss das eine Mehrheit sein. Ich glaube nicht, dass es für gesellschaftliche Innovationen Mehrheitsbeschlüsse geben muss. Und wer das sozusagen in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft einfach tut, als Privatperson, als Verein, als Gruppe, der soll das tun. Und dann hat das, glaube ich, genau die Wirkung, die du sagst, nämlich Vorbildfunktion. Es gibt Imitation und irgendwann schließen sich dem eben viele Leute an, wenn es sich als erfolgreich, als vielversprechend erweist. Und da braucht man nicht immer erst auf eine Mehrheit zu warten. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig zu sagen, wir dürfen sozusagen der Ziele wegen an demokratischen Prozessen vorbei handeln als Politik. Da würde ich sagen, das ist ein ganz riesiges Stoppschild da. Dieser Versuchung muss man, glaube ich, mit aller Macht widerstehen. Die andere Sache, was du sagst, ist, man nennt das in den Rechtswissenschaften oder auch in der Rechtspsychologie auf Englisch expressive law. Also die Vorstellung, dass wenn einmal etwas zum Gesetz gemacht worden ist oder zur Politik, dass das dann darüber hinaus, genau dadurch auch so eine normative Kraft entfaltet und dann von vielen auch geteilt wird. Also es ist nicht nur so, dass Politik sozusagen das tut, was die Mehrheit will oder die Normen fordern, sondern Politik selber schafft auch Normen. Politik oder Gesetzgebung schafft selber Vorstellungen und Einstellungen. Und insofern ist auch die sind auch kleinere Politikmaßnahmen, das ist ja gerade auch der Sinn und Zweck oder auch die Wirksamkeit von symbolischer Politik manchmal, können sehr wirkungsmächtig sein. Nicht aus dem eigentlichen Tatbestand des Regelsachverhalts, um den es hier geht, sondern vielmehr darüber, dass da eine Wertvorstellung transportiert wird oder soziale Normen artikuliert werden, die dann wiederum in der Breite dann vielleicht verfangen und dann eben auch zu breiteren Verhaltensanpassungen führen. Also insofern würde ich sagen, man muss nicht immer warten, bis alle zu allem Ja sagen, insbesondere wenn es sich um private Initiativen handelt. Und ich meine, wir können ja mal die Geschichte der Grünen nehmen, die haben ja auch erstmal klein angefangen. Die waren ja, jetzt haben sie dann später auch Minister auf Bundesebene und Landesebene und so weiter, Ministerpräsidenten und so weiter gestellt. Aber am Anfang war das ja auch eine relativ kleine Gruppe. Und die ist eben innovativ vorangegangen, vor allem mit damals AKW-Themen und so weiter, aber später eben auch Umwelt und weiter. Und das hat ja dann sehr stark auch eine prägende Wirkung gehabt in breite Teile der Gesellschaft. Und heute wählen ja oder denken ja viele genauso grün, ob sie nun grün wählen oder nicht, weil das eben mittlerweile einfach für viele eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Also insofern ja, innovative oder pionierartige Initiativen können sehr wirkungsmächtig sein, auf jeden Fall.
Ist super, weil es macht so zum Abschluss auch noch mal ein bisschen Hoffnung, denn eine Idee bei dem Gespräch, da sind wir jetzt ein bisschen zufällig gelandet, ist eigentlich auch sozusagen, warum so eine wissenschaftliche Erkenntnis sich übersetzen lässt in, nennen wir es mal, Transformationsexpertise, ohne jetzt unmittelbar direkt politisch handlungsleitend zu sein, ne? Aber eine Sache, glaube ich, die ich jedenfalls zwischen den Zeilen höre, ist, sagen, bei diesen Punkten, die du jetzt auch angesprochen und ausgeführt hast, nochmal weiterzudenken. Was mache ich jetzt eigentlich daraus, wenn ich folgende Aufgabe habe? Also wie kann ich im Lichte dieser Erkenntnis daraus jetzt irgendwie Handlungswirksamkeit ableiten? Ne? Das ist eigentlich der total interessante Dreh, für den wir jetzt heute mit Blick auf die Uhr leider nur so ein bisschen Häppchen hinschmeißen konnte, aber ich schmeiß wenigstens die beiden Häppchen der beiden Texte, die ich explizit genannt habe, auch nochmal in die Shownotes. Ne, also das Buch kommt rein und auch der Nature-Artikel. Also für alle, die uns zugehört haben, die Lust haben, da jetzt nicht nur so oberflächlich, wie ich fragen konnte, einzusteigen, sondern nochmal ein bisschen nachzulesen und die Grundideen nochmal fein ziselierter rauszuarbeiten, herzlich eingeladen ist, das anzugucken.
Martin, das war ein wunderbares Schlusswort und deswegen muss ich sagen, begehe ich jetzt hier eine kleine Unverschämtheit, wenn ich doch noch 10 Sekunden etwas sage, weil ich finde, die Frage, was können wir tun, ist natürlich am Ende das, was sowohl meine Forschung, was deine Arbeit, was wahrscheinlich die Arbeit von ganz vielen Leuten ultimativ motiviert. In meinem Buch ist ein Kapitel, nämlich das letzte, genau so beschrieben, was können wir tun. Und da sind wir vorhin vielleicht nicht so richtig ins Detail gegangen, aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man Verhaltensänderungen herbeiführen kann, wie zum Beispiel Voreinstellungen. Also wenn zum Beispiel der Strom automatisch erstmal grün ist, ich kann das aber abbestellen. Wir wissen mittlerweile aus der Forschung, auch wenn er dann etwas teurer ist, bleiben die Leute dabei. Und das ist keine Gängelung, das ist auch keine harte Regulierung, weil den Leuten wird genau erklärt, wenn du das machst, ist es ein bisschen teurer, aber dann wird er eben grün produziert, du kannst jederzeit wechseln. Also diese Widerspruchslogik oder Default-Logik und so weiter. Eine andere Sache ist, dass man in Real-Time einfach Leute darüber informiert, was ihr Verhalten tut. Weil das ist ja häufig auch Welt ist ja wahnsinnig kompliziert und wir wissen ja gar nicht immer genau in der Konsumentscheidung, wenn ich dusche meinetwegen oder wenn immer ich irgendwie CO2 auch produziere, ist mir es oft gar nicht so klar. Und da gibt es eben viele Studien mittlerweile, die zeigen, wenn ich das unmittelbar direkt dir sage und sage, pass auf, wenn du das jetzt so machst, dann passiert das, dann hat das zum Teil riesige Verhaltenswirkungen. Und dann kommt das, was du vorhin noch mit Status Quo Bias meinst. Wenn man das mal eine Weile gemacht hat, dann können sich solche Status Quo Biases auch wieder ändern. Wenn meine Verhaltensroutinen sich mal ein bisschen verändert haben, dann verstetigt sich das auch. Und dann stellt man nachher fest, Moment mal, ich habe früher 10 Minuten geduscht, heute dusche ich 30 Sekunden. Ist ja gar eine Minute meinetwegen, aber es ist ja überhaupt gar kein Unterschied. Aber ich verbrauche halt viel weniger. Aber dafür brauche ich viel mehr so Feedbacks. Und das ist nur mal ein Beispiel, wie man da in die
Praxis. Ja, super. Also ich höre jetzt daraus, man macht den Status quo sozusagen begründungspflichtig, was er sonst eigentlich nicht ist. Ne? Also normalerweise ist einfach der Zustand, der normal ist, ist das Normale. Und ich bringe Menschen dazu, das irgendwie doch begründen zu müssen, und zwar implizit oder explizit. Ja, insofern wunderbar, das schlägt jetzt die Brücke für alle, die zugehört haben und jetzt weiterdenken wollen, weil dazu wollten wir eigentlich anregen, ne? Also nicht nur weiterzudenken, sondern nachzulesen und zu gucken, was wir praktisch draus machen. Wir werden ganz bestimmt bei anderer Gelegenheit noch viel mehr draus machen, aber für heute vielen herzlichen Dank an dich, Armin.
Super, danke dir, Martin, und einen guten Tag.